Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Heute geht die Schule in Niedersachsen wieder los und es gibt eine Lehrerin, die sich ein innovatives Unterrichtskonzept ausgedacht hat. Das stellen wir heute vor. Außerdem blicken wir nach Frankreich. Da startet die Schule kommenden Dienstag mit einer Maskenpflicht. Und wir erzählen die Geschichte von einem Filmprojekt, das Wünsche erfüllt. Das und mehr heute in Campus und Karriere. Die Corona-Pandemie, die hat das Lernen in diesem Jahr ziemlich verändert. Schüler waren wochenlang zu Hause, der Unterricht fand per Videokonferenz statt und nicht alle waren zufrieden, wie Lehrerinnen und Lehrer den digitalen Unterricht gemeistert haben. Der Unterricht, der findet jetzt wieder in der Schule statt. Eine Mathematiklehrerin aus Wilhelmshaven hat aber vorgesorgt und bietet Matheunterricht über einen lokalen Radiosender an. Sollten die Schulen wieder schließen? Katharina Mild hat zugehört.
Ich bin Dr. Wiebke Endres, Mathematiklehrerin am neuen Gymnasium Wilhelmshaven.
In dieser ersten Mathestunde im Radio fragt Wiebke Endres die Kinder als erstes nach ihrer Lieblingszahl und verrät dann gleich ihre eigene. Die 3, eine Primazahl. Und damit ist die Lehrerin schon mitten im Thema der heutigen Stunde, den Primzahlen. Welche Zahlen bis 50 zu den Primzahlen gehören, das erarbeitet die Mathematiklehrerin gemeinsam mit ihren Hörerinnen und Hörern. Und dafür brauchen sie ein Sieb.
Nein, kein Nudelsieb. Nein, auch kein Teesieb. Ein Sieb für Zahlen, welches nur die Primazahlen zurückhält. Am besten, wir bauen uns selbst solch ein Sieb. Nutzt dafür die Zeit des nächsten Liedes, um die Zahlen von 1 bis 50 aufzuschreiben.
Die Idee, den Matheunterricht ins Radio zu verlegen, kam Wiebke Endres während der Corona-bedingten Schulschließung. Gerade die jüngeren Schülerinnen und Schüler, also die 5. und 6. Klassen, über digitale Plattformen zu erreichen, gestaltete sich für die Schule schwierig. Es fehlte an geeigneten Endgeräten, an Druckern und teilweise auch an Medienkompetenz. Wiebke Endres machte sich deshalb auf die Suche nach alternativen Zugängen und kam auf das lokale Bürgerradio, Radio Jade.
Und so rief ich im Sender an und sagte, ja, ich hätte die Idee, Matheunterricht über das Radio zu machen. Und ich werde diese lange Pause nicht vergessen, weil ich glaube, alle in der Redaktion mussten sich auch erstmal mit diesem Gedanken anfreunden. Mathe übers Radio, kann das gelingen? Wie kann das gelingen? Wie spannend kann das überhaupt sein?
Aber Radio Jade stimmte zu und überließ Wiebke Endres an 3 Vormittagen die Woche das Mikrofon für Mathe in der 4. Stunde. Genau dann, wenn der Matheunterricht in ihrer Klasse eigentlich stattgefunden hätte. Und das kam an.
Es gab dort nicht diese Zugangsschwierigkeiten und diese Begeisterung. Der klassische Unterricht war auf einmal im Radio. Und dieser Unterricht übte dadurch auch, ich glaube, nochmal eine zusätzliche Motivation und Begeisterung für die Kids aus.
Auch Familie Petz aus Wilhelmshaven versammelte sich jeden Montag, Mittwoch und Freitag pünktlich zur 4. Stunde vor dem Radio. Alle 3 Kinder und Mama Marlene.
In der Tat saß ich mit dabei, weil sie das auch so schön erzählt hat. Nicht einfach so, da ja, so und so ist das, sondern so eine schöne Geschichte drumherum. Ich fand das super gut, auch als Mutter.
Sogar ihre jüngste Tochter fand den Matheunterricht im Radio
sehr toll,
obwohl sie mit ihren 7 Jahren eigentlich noch etwas zu jung für den Stoff ist. Doch um die Mathestunden unterhaltsam und vor allem verständlich aufzubereiten, musste Wiebke Endres manchmal ganz schön umdenken.
Im klassischen Unterricht, sage ich so ehrlich, war es mir nie aufgefallen, von wie viel Anschauung Mathematik wirklich zehrt. Jetzt hatte ich nur die Sprache. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch nochmal einen ganz anderen Zugang zum eigenen Fach zu bekommen.
Und so fand sich Wiebke Endres irgendwann basteln vor dem Mikrofon wieder, um ihren Schülerinnen und Schülern zum Beispiel das Möbiusband zu vermitteln. Oder mit einer Klopapierrolle oder einem Schuhkarton.
So habe ich den Schuhkarton von Papa oder Mamas neuen Schuhen gewählt, um darin das kartesische Koordinatensystem zu erarbeiten. Ging es um geometrische Körper und Figuren, so haben wir mit der Klopapierrolle, die ja meist zahlreich dann vorhanden war, gearbeitet oder mit der Chipsdose oder. Wir haben die Situation im Haushalt, diese Lockdown-Situation genommen und haben Gegenstände, die die Kinder um sich rum haben oder wir Erwachsene um uns rum haben, die haben wir mathematisiert dadurch.
So viel Spaß der Ausflug ins Radio gemacht hat, so sehr freut sich Wiebke Endres auch, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler nun wieder vor sich sitzen hat, in ihren Gesichtern lesen kann, ob sie den Stoff verstanden haben und auf ihre Fragen echte Antworten bekommt. Eins ist aber klar, sollte es im nun startenden Schuljahr wieder zu einer Schließung kommen, gibt Wiebke Endres auf jeden Fall wieder Mathe in der vierten Stunde im Radio.
Es gibt unendlich viele Primzahlen und somit gibt es noch ganz viel zu entdecken. Bis zum nächsten Mal bei Mathe in der vierten Stunde.
Nach und nach startet der Unterricht nach den Sommerferien wieder in den Bundesländern in Deutschland. Bei unseren Nachbarn in Frankreich geht es kommenden Dienstag wieder los für rund 12 Millionen Schülerinnen und Schüler.
Campus und Karriere. International.
Angesichts steigender Infektionszahlen wird auch in Frankreich mit Hochdruck an Corona-Konzepten für Schulen gearbeitet. Denn auch hier sollen natürlich Schulschließungen wie im März möglichst vermieden werden. Gestern Nachmittag fand in Paris die traditionelle Pressekonferenz statt zum Schuljahresbeginn. Mit einer Debatte, wie wir sie auch aus Deutschland kennen. Denn in den Schulen herrscht nun Maskenpflicht, auch in geschlossenen Räumen. Für Erwachsene und für Schülerinnen und Schüler ab dem 11. Lebensjahr. Susanne Krause berichtet.
Alle Jahre wieder gibt Bildungsminister Jean-Michel Blanquer ein Motto für das neue Schuljahr vor. Bei der letztjährigen Ausgabe hieß das Schlagwort Réussir, erfolgreich sein. Nun lautet das Motto Réuni, vereinigt sein.
Et donc notre école va reprendre, elle doit reprendre et elle reprendra.
Unser Schulbetrieb muss und wird am 1. September wieder aufgenommen werden, für alle Schülerinnen und Schüler Frankreichs. Und wir haben dafür gesorgt, dass dies möglich ist.
Et nous nous sommes mis en situation de le faire.
So normal wie irgend möglich soll das neue Schuljahr beginnen, verspricht Blanquer. Ende Juli schon hat sein Ministerium ein Hygieneprotokoll für den neuen Schulalltag aufgelegt, abgesprochen mit dem Wissenschaftsrat, der die Regierung in der Corona-Krise berät. Auf 7 Seiten listet der Text landesweite Vorgaben auf. Mit diesem Hygieneprotokoll antworten wir auf die Erwartungen, die insbesondere Schulleiterinnen und Leiter bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht geäußert hatten. Sie wollen einfache und klare Anweisungen sowie eine gewisse Stabilität. Die Abstandsregelungen im gesamten Schulbereich, die bei Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im Juni eingeführt wurden, gelten nun nicht mehr. Ausgesetzt wurde auch das bisherige Verbot der Mischung unterschiedlicher Klassen. Die Regelung des Betriebs in Kantine, Bibliothek, Pausenhof bleibt jeder Schule selbst überlassen. Ursprünglich sah das Hygieneprotokoll bei der Maskenpflicht für das Lehrpersonal gewisse Ausnahmen vor. Die jedoch wurden angesichts der steigenden Zahl der Infektionsfälle allesamt gestrichen. Für den Fall, dass sich lokal oder regional das Coronavirus zu stark ausbreitet, habe das Ministerium weitere Vorgaben parat, so Jean-Michel Blanquer.
S'il devait y avoir des mesures de confinement ou des mesures...
Wenn es irgendwo erneut zu Ausgangssperren käme oder wir teils wieder Fernunterricht abhalten müssten, haben wir vorgesorgt. Seit Juni wurden hunderte Unterrichtsvideos aufgezeichnet zur Ausstrahlung im öffentlich-rechtlichen Bildungskanal France 4, wie schon während der Ausgangssperre ab März. Ebenfalls aufgestockt wurde das Lernangebot auf unserer Online-Plattform Ma Classe à la Maison. Die nutzten im Frühjahr 2,8 Millionen Familien. Der von der Corona-Krise erzwungene Fernunterricht hat auch an Frankreichs Schulen das Bildungsgefälle verschärft. Bei der Regierungsumbildung im Juli in Paris wurde Blanquers Team ergänzt um eine Staatssekretärin für prioritäre Bildung. Deren Mission: der Kampf gegen schulische Ungleichheiten, gegen Schulabbruch. Während der Sommerferien setzten Land auf Land ab Ferienlager auf pädagogische Programme. Noch bis morgen laufen in vielen Schulen freiwillige Paukkurse. In Kürze soll mehr Hausaufgabenbetreuung angeboten werden. In den Herbstferien sind Nachhilfekurse geplant. Die SNUIPP FSU wichtigste Gewerkschaft der Lehrkräfte im Grundschulbereich, wünscht laut der Vorsitzenden Guylaine David zudem:
Wir
haben das Ministerium gebeten, zu Schuljahrsbeginn den Stundenplan etwas abzuspecken, leider erfolglos. Dabei wird das Lehrpersonal viel Zeit brauchen, um das Niveau jedes Schülers und jeder Schülerin zu bestimmen, um sie wieder an das Lernen heranzuführen und um den Kontakt zu allen Kindern neu aufzubauen. Das weiß auch Bildungsminister Blanquer. Sein Ziel hingegen ist, trotz Corona-Krise so gut und bald als möglich zu einem normalen Schulalltag zurückzufinden.
Ja, und auch wenn Masken natürlich dazugehören werden. In Südkorea steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen ebenfalls wieder. An diesem Donnerstag meldeten Behörden 441 neue Fälle. Das ist der höchste Tagesanstieg seit März. Südkoreas Behörden bemühen sich zwar, jede neue Infektion möglichst schnell ausfindig zu machen und zurückzuverfolgen, doch der Kampf gegen das Virus bleibt mühsam. Jetzt streiken in Südkorea auch noch junge Ärzte und Medizinstudierende wegen einer geplanten Reform. Die sieht unter anderem mehr Studienplätze vor. Katrin Erdmann.
Dicht an dicht, aber mit Maske und Schutzschild, sitzen junge Ärzte und angehende Mediziner mitten in Seoul und halten bunte Schilder in die Höhe. Tausende sind gekommen. Bis morgen wollen sie protestieren, obwohl Südkoreas Gesundheitsminister Park Myung-ho gewarnt hat. Wir fordern alle Ärzte und angehenden Mediziner auf, umgehend zur Arbeit zurückzukehren. Wer sich dem widersetzt und damit Patienten Schaden zufügt, muss mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen. Bereits am ersten Streiktag blieb jede 10. Klinik im Land geschlossen. Wer sich der Anordnung widersetzt, kann die Approbation verlieren, ins Gefängnis kommen oder zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Doch die Fronten sind verhärtet. Studierende und junge Ärzte halten nichts von der Idee der Regierung, innerhalb von 10 Jahren die Zahl der Studienplätze um 4.000 zu erhöhen. Mit dem Geld sollte erstmal die aktuelle Situation verbessert werden, sagt Medizinstudent Kim Ji-yun. Schon jetzt wollen viele gar nicht erst Arzt werden, weil die Arbeitsbedingungen und die Ausbildung schlecht sind, bei gleichzeitig hoher Arbeitsbelastung. Anstatt also jetzt noch das Personal zu erhöhen, sollte die Regierung erstmal die ganze Infrastruktur verbessern, damit man seine Arbeit überhaupt pflichtgemäß erfüllen kann. Einige Ärzte im Praktikum haben bereits vor mehr als einer Woche die Arbeit niedergelegt. Die Reform sei nicht durchdacht, findet auch dieser Student. So fehlten Anreize für Mediziner, aufs Land zu wechseln, dort, wo Ärzte fehlen. Schwerkranke Patienten kommen bisher immer nach Seoul, weil es hier die besseren Kliniken mit den besseren Ärzten gibt, das Land nicht so groß ist und die Straßen gut ausgebaut sind, sagt Yu Kan-ming, einem Reuters-Reporter. Derzeit sieht es allerdings auch im Großraum von Seoul nicht gut aus. Wegen der Arbeitsniederlegungen wird in manchen Kliniken nur halb so viel operiert wie sonst üblich. Die 70-jährige Krebspatientin Lim Sun-ja hat Verständnis für den Protest der Jugend. Einerseits. Die Bevölkerung hat gerade mit der Pandemie zu kämpfen. Ich verstehe die Ärzte zwar, aber jetzt ist es kein guter Zeitpunkt. Ich wünschte, sie würden mit ihren Protesten warten, bis sich die Corona-Situation wieder verbessert hat. Ich bin hier wegen meines Schilddrüsenkrebses. Leute wie ich sind extrem besorgt wegen der anhaltenden Streiks. Doch bislang bleibt der Koreanische Ärzteverband, der die Streiks organisiert und 130.000 Mitglieder hat, bei seiner harten Linie.
Wir berichten in Campus und Karriere ja auch immer wieder über ungewöhnliche Bildungswege. Und manchmal, da gehen ja Türen auf, wo man das überhaupt nicht erwartet. So war es bei Anne-Kathrin Ott. Sie ist 44 Jahre alt, sie lebt in Friedrichshafen und sie ist auf einmal von einem jungen Filmemacher angesprochen worden, von Paul Herbig. Er ist 22 Jahre alt und lebt in Hamburg und er hat sich so einen Plan überlegt. Er wollte mit einem Bulli durch die Gegend fahren, körperbehinderte Menschen besuchen und ihnen einen Wunsch erfüllen. Und zwar unter anderem den von Anne-Kathrin Ott. Dafür ist er zu ihr gefahren und es hat sich ergeben, dass daraus für sie ganz neue berufliche Perspektiven entstanden sind. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, was denn eigentlich den Menschen auffällt, wenn sie ihr zum ersten Mal begegnen.
Weil ich möchte mal behaupten, mein strahlendes Lächeln fällt zuallererst auf. Beim zweiten Hinsehen fällt mein rechter Arm auf, der anders ausschaut, der im Ellenbogen steif ist und auch ein bisschen anders ausschaut als normal. Und weiter müssten Sie dann sehen, dass ich relativ klein bin und mein Oberkörper recht kurz ist.
Also das ist vielleicht für manche Menschen erstmal irritierend auch, wenn man sie sieht. Das ist ja auch das, was sie an Reaktionen manchmal bekommen. Sie sagen aber eigentlich auch, sie lassen sich davon ja überhaupt nicht unterkriegen, sondern sprechen ja auch viel darüber. Zum Beispiel in einem Video, was der Paul dann auch gesehen hat. Was war das für ein Video?
Ich habe verschiedene Videos gedreht. Einmal Videos darüber, wie es ist, mit einem besonderen Körper zu leben. Und auch die Ansichten, die ich darüber habe, die vielleicht auch ungewöhnlich sind, sage ich jetzt mal so. Das ist das eine. Und das andere, wo ich auch Videos drüber gedreht habe, da geht es darum, was möchtest du eigentlich in deinem Leben erreichen? Bist du mit deiner Situation glücklich oder möchtest du eigentlich ganz was anderes? Und wenn du was anderes möchtest, warum hast du es noch nicht geändert?
Da kommen wir auch schon so ein bisschen zu dem Wunsch, den Sie hatten, den der Paul Ihnen dann im Film auch erfüllt hat. Was war das?
Mein Wunsch, also ich habe wirklich lange hin und her überlegt, was das sein könnte. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, war der Wunsch, vor einem großen Publikum zu sprechen.
War das denn eher so gedacht als Hobby, also dass man sich so als Hobby vor andere Menschen stellt, oder sollte das schon irgendwo auch ein Beruf werden?
Also ich habe schon im Vorfeld gemerkt, wenn ich mit Menschen spreche, dass ich diese Menschen auch erreiche. Und da habe ich dann für mich schon gedacht, das wäre schon ganz cool, wenn ich das auch beruflich machen könnte. Das vielleicht öfter sein könnte.
Und da hat ja so ein bisschen gefehlt, wie setze ich es um? Und ich glaube, da hat der Paul geholfen. Wie hat er das gemacht?
Ich glaube, mit sowas hat er im ersten Moment nicht gerechnet gehabt. Und sagte, oh, wer weiß, ob ich das hinkriege. Und dann hat er sich aber nochmal gemeldet und hat gesagt, okay, lass es uns versuchen. Sag mir mal, bei wem du sprechen möchtest. Da habe ich ihm verschiedene Möglichkeiten genannt, unter anderem dann eben auch den Veit Lindau.
Das ist ein Coach, ein Motivationstrainer, der selber Events macht, wo er zu Leuten spricht, muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Und der hat sie dann eingeladen.
Richtig, genau.
Nach Frankfurt auf eine Bühne. Wie war das? Also da waren dann wirklich viele Menschen, haben zugehört, sie sind dann dahin gefahren. Wie war das dann, auf der Bühne zu stehen und zu sprechen vor den Menschen?
Ja, es waren circa 500 Menschen da und ich war im Vorfeld gar nicht so schlimm aufgeregt, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Und als ich dann auf die Bühne gegangen bin, das war dann so, boah, ist das toll. Das war meine erste Reaktion, was ich gesagt habe. Und ja, da haben schon die Ersten angefangen zu lächeln, weil das war natürlich so authentisch. Ich wollte das gar nicht so, ne? Aber es war halt dann so. Und dann habe ich von meiner Geschichte erzählt. Ich fand es sehr, sehr schön. Und ich fand es auch schön zu sehen, wie das Publikum, also die Menschen im Publikum, darauf reagiert haben, wie sie mitgegangen sind. Wenn eine Stelle lustig war, dass sie gelacht haben. Und dann aber im nächsten Satz, wenn es traurig wurde, dann die Betroffenheit in den Gesichtern zu lesen war.
Also sind auch Tränen geflossen, das sieht man ja auch im Film. Sie wurden auch umarmt, das war ja alles vor Corona, muss man jetzt auch sagen. Und dann hat das aber auch ja was mit Ihnen gemacht. Also letztlich, dass Sie gesagt haben, eigentlich muss man das noch ausbauen.
Richtig. Also ich habe dann, als das vorbei war, dann auch gesagt, das will ich auf jeden Fall wieder machen. Weil ja, das ist so ein Traum, dass ich das wirklich jetzt in Angriff nehmen möchte und in die Tat umsetzen.
Und wie ist da gerade der Stand der Dinge? Wie weit sind Sie?
Am 24.10. spreche ich in Frankfurt auf einer Bühne. Das ist dann dieses, das nennt man ja Speaker, was ich da mache. Außerdem bin ich zurzeit beratend für eine Business-Akademie tätig. Also Business-Akademie der neuen Zeit. Das ist dann online, also per Videokonferenz, ja, wo ich dann eben da auch mit Kunden spreche.
Das heißt, man kann schon sagen, dass der Film auch letztlich so einen neuen Berufswunsch mit sich gebracht hat.
Richtig, beziehungsweise er hat ihn für mich greifbarer gemacht. Also diesen Wunsch, man hat das immer so diffus, oh, das würde ich gern mal machen, aber habe das nie in Erwägung gezogen, dass es wirklich wahr werden könnte. Und durch diesen Film und den Auftritt dann auch bei Veit Lindau und die ganzen Reaktionen dann nochmal durch das Publikum, habe ich nochmal so die Bestätigung bekommen, erstens, ja, ich kann das. Das ist ja auch immer noch die Sache, dass man immer diese Selbstzweifel und dann aber auch, und jetzt mache ich das, jetzt packe ich das an, jetzt will ich das wirklich umsetzen.
Gibt es denn auch was, was Sie anderen Menschen mit auf den Weg geben, anderen Menschen mit Einschränkungen vielleicht auch, die eben eine bestimmte Art von Körperbehinderung haben?
Ja, und zwar sage ich immer, mach die Behinderung oder deine Erkrankung nicht zu deinem Lebensinhalt. Sie ist ein Teil von dir, sie ist da, aber schau, dass dein Leben nicht nur daraus besteht, sondern auch wunderschöne Momente hat, viele wunderschöne Momente. Und schau, dass du die wahrnimmst.
Anne-Kathrin Ott war das. Sie ist eine von drei Frauen, die der Filmemacher Paul Herbig für den Dokumentarfilm Die Geschichte vom Machen und dem Meer begleitet hat. Der Film hat am kommenden Sonntag Premiere. Um 19.30 Uhr startet der Livestream im Internet. Infos gibt's auf der Homepage zum Film. Die Corona-Pandemie verändert unser Leben und sie hat auch Auswirkungen auf die Bildungschancen von Jugendlichen. Aktuelle Zahlen kommen vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF. Danach hatten insgesamt 463 Millionen Schulkinder, ein Drittel der Schulkinder weltweit, während Corona-bedingter Schulschließungen keinen Zugang zum Unterricht, also gar keine Lernmöglichkeiten. Man könne von einer globalen Bildungskrise sprechen, sagt UNICEF-Exekutivdirektorin Henriette Fohr. UNICEF appelliert deshalb an die Regierungen weltweit, die Wiedereröffnung von Schulen unter sicheren Bedingungen eine hohe Priorität zu geben. Und das war Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Corso. Da geht es unter anderem um die Eröffnung der Gamescom. Die findet ja in diesem Jahr zum ersten Mal komplett online statt. Mein Name ist Britta Mersch. Schön, dass Sie dabei waren.